Da sind wir wieder. Wir sind immer noch in Kapitel 3 beim Thema Eisensteinzahlen. Und wir haben noch zwei Resultate in diesem Kapitel, bevor es dann weitergeht. Das erste, Nummer 3.3, könnte den Untertitel haben, wir rechnen so ein bisschen rum mit Eisensteinzahlen. Also so ein bisschen random. Oder jedenfalls wirkt es vielleicht erstmal so. Aber ich verspreche, dass alles später irgendwo an irgendeiner Stelle nützlich sein wird und dann werden wir uns freuen, dass wir diese Rechnungen haben. Dankeschön. Hier ist die Fraktion. Ich brauche 1 minus Omega und das Element muss ich Lambda nennen. Und dann brauche ich noch ein beliebiges Element aus dem Ring. Und eine Einheit. Nochmal zur Erinnerung vielleicht, wir können das auch machen. Der erste Punkt der Eisensteinzahlen, also Z Omega, wobei Omega diejenige primitive dritte Einheitswurzel ist, die in unserer Anschauung in der gaußschen Zahlenebene im oberen Teil liegt. Und die Einheiten des Rings, die haben wir uns jetzt mal überlegt, die schreibe ich nochmal hin, weil wir die ja ständig brauchen. Minus Omega und dann noch das komplex konjugierte, also minus 1 minus Omega bzw. 1 minus Omega. Das schreibe ich nochmal dazu. Das sind unsere 6 Einheiten. Okay, können wir darüber luschern, falls wir das vergessen haben. Und hier sind die Sachen, die wir jetzt zeigen wollen. Lambda-Quadrat ist assoziiert zu 3 in diesem Ring. Ich habe versprochen, es wirkt so ein bisschen random. Ich finde, da merkt man es schon. Dann werden wir uns überlegen, dass die dritte Potenz von jedem Element aus R kongruent zu einer ganzen Zahl des Modulo Lambda hoch 3. Kann diese Einheit nur 1 oder minus 1 sein? Und das werden wir jetzt ganz stumpf alles nachrechnen. Und es gibt 1, 2 elegante Argumente oder Tricks, aber der Rest ist wirklich nur so ganz stumpf. Geradeaus einfach gucken, was ist da los. Legen wir doch einfach mal los bei A und rechnen Lambda-Quadrat aus. Nach der Definition ist das 1 minus Omega. Also haben wir jetzt 1 minus Omega. Zeitdiegnomische Formel, das kriegen wir gerade noch hin, auch in einem Montagmorgen. Da haben wir 1 minus 2 Omega plus Omega Quadrat. Jetzt können wir das umschreiben, und zwar mit diesem Lemma, aus dem ich vorhin schon die Einheiten geschnappt habe, Lemma 3.1, da standen so Sachen drin wie Omega Quadrat ist das gleiche wie minus 1 minus Omega und so. Das heißt, da zitiere ich jetzt einfach Lemma 3.1. Dann kann ich dieses Omega-Quadrat da hinten ersetzen durch minus Omega minus 1. Und dann fasse ich das ein bisschen zusammen. Schauen wir mal, was da passiert. 1 minus 1 ist 0. Minus 2 Omega minus Omega ist minus 3. Omega, das kann ich jetzt anders schreiben, nämlich als 3 mal Minus Omega. Und Minus Omega steht in meiner Liste von Einheiten. Und wir haben ja vorhin mal Vorrechnung nochmal wiederholt, was es heißt, assoziiert zu sein, zueinander in einem Ring. Das heißt, dass man sich nur multiplikativ um eine Einheit unterscheidet. Und hier sehen wir, dass Lambda-Quadrat von 3 sich nur um die Einheit Minus Omega unterscheidet. Das war jetzt überhaupt nicht interessant. B. Na, da schreiben wir das Alpha mal hin, sodass man sieht, dass es ein Element unseres Ringes ist. Und dann wenden wir wieder eine binomische Formel an. Diesmal für den Exponenten 3. Guck mal, ob ich noch irgendwas anderes da machen möchte. Nee, ich brauche, glaube ich, nur Notation. Wenn ich das so hinschreibe, das brauchen wir jetzt ja noch ein paar Mal, wenn ich also ein Element Alpha habe aus unserem Ring und das hinschreibe als A plus B Omega, dann ist damit gemeint, dass A und B ganze Zahlen sind, derart, dass A plus B Omega genau unser Alpha ist und ich weiß, dass es die gibt, weil der Ring so aussieht, bla bla bla. Das ist also einfach eine verkürzende Einführung von Notation. Rechnen wir doch mal einfach drei aus und starren dann ein bisschen auf die ganzen Summanden, die da so rumlaufen. Okay, Punkt 3, das ist schon ein bisschen interessant. Dann haben wir A2 plus 3 mal A Quadrat mal B Omega plus 3 mal A mal B Quadrat mal Omega Quadrat plus B hoch 3 mal Omega hoch 3. Und dann sehen wir schon, dass sich da bestimmt ein paar Sachen vereinfachen. Zum Beispiel ist ja Omega hoch 3 gleich 1, weil Omega hoch 1 jetzt Wurzel ist. Dann können wir irgendwas zusammenfassen. Omega Quadrat ist ja immer noch minus Omega minus 1. Und so, was habe ich denn hier alles zusammengefasst? Ich wollte auf jeden Fall das Lambda damit reinbringen, weil wir ja da oben irgendwas modulo Lambda hoch 3 stehen haben. Also muss ich irgendwie von den Omegas zu den Lambdas kommen. Jetzt mal ein. Und zwar setze ich ein Omega ist 1 minus Lambda, also ergibt sich aus der Definition. Will ich noch irgendwas einsetzen? Ja, habe ich gerade schon gesagt, ne? Omega Quadrat ist minus Omega minus 1, will ich einsetzen. Und wenn ich jetzt für das Omega hier 1 minus Lambda dann hinschreibe und das zusammenfasse, dann steht da minus 2 plus Lambda. Das möchte ich auch noch damit reinladen. Und das passt dann natürlich hin. Mutig bin ich. Guck jetzt, ich muss sehr ordentlich schreiben. Hier vorne das A3 gleich einfach was ist. Jetzt schaue ich mir diesen Term hier an. 3 mal A Quadrat mal B mal Omega. Da werde ich einfach nur das Omega ersetzen durch 1 minus Lambda. Dieser Teil hier, 3 mal a mal b Quadrat mal Omega Quadrat, und da werde ich dann Omega Quadrat ersetzen durch minus 2 plus Lambda. Und am Ende bleibt noch b 3, da stehen Omega 3 gleich 1, habe ich da gesagt. Draufstarren ergibt zusammen mit A hier vorne, vielleicht muss ich es gleich nochmal auseinanderziehen, damit man es noch besser sieht. Also 3 ist ja assoziiert zu Lambda Quadrat, das heißt, das, was hier steht, ist schon mal durch Lambda Quadrat teilbar in unserem Ring. Einverstanden? Genauso dieser Term hier, das heißt, wir haben schon mal ein Lambda Quadrat und müssen quasi noch ein Lambda finden. Denn das Ziel ist zu zeigen, dass dieser mittlere Teil, modulo lambda hoch 3, verschwindet. Dann bleibt nur a hoch 3 plus b hoch 3, das ist eine ganze Zahl. Das ist der Witz. Also gucken wir uns auf diesen Mittelterm einfach mal an. Sind, oder der mittlere Term außer A hoch 3 und B hoch 3
ist. Dreimal A mal, dreimal A Quadrat mal B mal 1, also bleibt es so stehen, minus 3 mal A Quadrat mal B mal Lambda. Jetzt mache ich das mit dem zweiten Teil auch so. Da habe ich minus, wenn ich wieder reinkörpern bleibe, 6 mal A mal B Quadrat plus 3 mal A mal B Quadrat mal Lambda. Und nach dem, was ich gerade gesagt habe, ist das hier durch Lambda hoch 3 teilbar. Und dieser letzte Term auch. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Ich dachte, da kürze ich noch irgendwas weg. Aber nö, macht nichts. Denn dieses 3 mal A Quadrat mal B ist eine ganze Zahl. Und dieses 6 mal A mal B Quadrat ist auch eine ganze Zahl. Das heißt, wenn ich jetzt das, was hier am Ende rausgekommen ist, modulo Lambda 3 betrachte, daher ist, dann fange ich nochmal an, Alpha 3, Modulo n hoch zu modulo Lambda 3, naja, A3, plus hier in der Mitte fällt modulo Lambda 3 der erste Teil weg, 3 mal A Quadrat mal B bleibt übrig. Genauso beim zweiten Term, da bleibt nur dieses minus 6 mal A mal B Quadrat übrig, plus B mal 3. Lambda 3 und das ist ja auf der rechten Seite stehen. So, das heißt, wir mussten uns nur diese Mittelteile genau angucken und sehen, dass sich da zwar nicht alles weglegt und es geht auch nicht alles modulo Lambda 3 weg, aber was übrig bleibt, sind ganze Zahlen. Und das war's schon. Dann kommen wir jetzt zu C. Ne, ich nehme mal diese Tafel. Und da verwenden wir das jetzt direkt. Das heißt, wir fangen jetzt an mit dieser Kongruenz, die da steht. Alpha 3 ist kongruent zu unserer Einheit Epsilon modulo Lambda hoch 3. Und dann werden wir verwenden, dass wir wissen, dass Alpha 3 auch kongruent zu einer ganzen Zahl ist. Und das zusammen ergibt dann die Information, die wir dann haben. Zusammen, wenn wir das hier so betrachten, dann sehen wir ja, Alpha 3 ist einerseits kongruent zu Epsilon, andererseits zu Z. Also sind Z und Epsilon kongruent modulo Lambda 3. Das heißt, die Differenz ist durch Lambda 3 teilbar in unserem Ring R. Ja. Das ist Lambda 3 ein Teiler von Epsilon minus Z in R. Naja, dann guckt man sich einfach die Einheiten an, geht jede Möglichkeit einmal durch für dieses Epsilon und dann sieht man, dass die einzige Möglichkeit, wie das, was da rauskommt, durch Lambda 3 teilbar sein kann, ist, dass Epsilon 1 oder minus 1 ist. Also da muss, wenn, das muss dann insgesamt in der ganzen Zeit sein. Wirklich nur einsetzen und ausprobieren, sozusagen. Aber dafür ist wichtig, dass wir die Einheiten kennen, damit wir das machen können. Gut. Random Rechnungen sind erstmal fertig. Dann gucken wir mal, ob da irgendwo Fragen aufgekommen sind. War ich irgendwo zu schnell, ist irgendwas falsch? Habe ich irgendwo einen Index oder Exponenten falsch hingeschrieben? Das kann schnell passieren.
Und in jeder Zahlentheorievorlesung mache ich diese Rechnung ein bisschen anders. Jedes Mal denke ich, ich sehe einen besseren Trick, wie das irgendwie schöner wird. Und dann mache ich den und dann merke ich, ja, okay, ist anders, aber ist nicht besser. Das heißt, in ein paar Durchläufen werde ich dann wieder bei der Version angekommen sein, wahrscheinlich, die ich beim ersten Mal gemacht habe. Ich sehe so ein bisschen skeptische Gesichter, aber ich sehe keine konkrete Frage, ja?
Also nur Alpha ist ja beliebig gewählt. Also ja. Es gilt für alle Alpha. Ja. Wenn ich das verstehe, dann ist das gut.
Ja, genau. Alpha kann irgendwas sein und wir werden es später anwenden in sehr speziellen Situationen. Das ist wirklich interessant. Wie gesagt, da kommen dann ja später so Rechnungen, die wir in dem Ring machen, weil wir zum Beispiel die diophantische Gleichung lösen wollen oder so. Und da, man merkt dann einfach, da kommt plötzlich so ein Moment, wo man denkt, oh, wenn wir jetzt das wüssten, das wäre toll. Und dann, oh, das stimmt, das steht halt im Lemma. Jedenfalls bei manchen dieser Momente. Ja.
Doch nochmal. Ja. Jetzt, also 14. Also ist ja noch nicht unnötige Schritte, weil ich meine, wenn wir schon bei dem wissen, dass für alle Alpha, Alpha hoch 3 irgendwie eine ganze Zahl sein muss. Oder kommen wir von der ganzen Zahl modulo L hoch 3, Lambda hoch 3.
Ja.
Und wir wissen aber auch, dass es eine Einheit sein muss. Es gibt ja nur zwei ganzzahlige Einheiten.
Ja, aber Lambda 3 ist ja irgend so ein komisches Ding. Lambda 3 ist doch, wenn wir das ausrechnen, 1 minus Omega 3, also sowas wie 3 minus, nee, das muss wie 1, minus 3 mal 1 mal Omega Quadrat plus 3 mal, nee, andersrum, 3 mal 1 mal Omega, also 1 Quadrat mal Omega plus 3 mal 1 mal Omega Quadrat minus Omega 3. Das heißt, das ist ja irgendwie ein Zeug.
Ja, ja.
Warum sollte das nicht irgendwelche komischen Differenzen, also warum sollte das nicht irgendeine Einheit minus eine ganze Zahl teilen, auch wenn die Einheit irgendwas anderes ist? Da muss man sich wirklich die 6 Fälle einmal hinschreiben.
Ach so, okay.
So, und ich habe das gemacht, das ist super nervig und es ist wirklich nur ausprobieren und hinschreiben. Aber ich finde schon, dass es nicht ganz klar ist, einfach weil dieses Element so seltsam ist. Man muss ja erstmal kurz überlegen, was ist das eigentlich? So. Ja. Deswegen. Jetzt klassifizieren wir die irreduzierenden Elemente in diesem Ring. Hey! Und all die Nummer 1 waren und dass wir den Ring sehr nie gesehen haben, wissen jetzt auch im Prinzip schon, wie es geht. Das ist nämlich genau das gleiche Rezept. Und das ist ein Satz. So, und das machen wir jetzt direkt als genau dann wenn. Alpha in unserem Eisenstein-Zahlenring ist irreduzibel in R genau dann, wenn einer der folgenden Fälle gilt. Und hier kommen die Fälle, das sind 3. Und diese 3 Fälle sind auch so ein bisschen, verlaufen so ein bisschen parallel zu dem, was man in ZI sieht. Oh, wer erinnert sich an ZI und kann mir das erzählen? Da war irgendwas. Okay, es kommt eine Übungsaufgabe, in der man das sowieso wiederholen muss, also verschone ich uns hier damit. Dann sage ich da gleich was zu, während ich die Fälle anschreibe. Erste Möglichkeit, Alpha ist assoziiert zu Lambda. Lambda ist immer noch dieses Element von vorhin, nämlich 1 minus Omega. Insbesondere ist Lambda irreduzibel, das wussten wir noch gar nicht, aber wissen wir dann gleich. Und das ist parallel zu dem Fall in ZI, wo wir sagen, dass so eine ganze gaussische Zahl ja assoziiert zu 1 plus i sein könnte. Das ist jetzt die Parallele. Dann b. Alpha ist in R assoziiert zu einer Primzahl. Nennen wir sie klein p. Der Fall, wo wir Primzahlen haben, die Kongruenz zu 3 sind, Modulo 4, das sind nämlich diejenigen, die in ZI irreduzibel bleiben. Und dann gibt es noch die anderen, die Kongruenz zu 1 sind, mal 4. Und der Fall, der dazu parallel ist, der kommt jetzt in C. Das ist der Fall, wo Alpha mal Alpha Stern in R assoziiert ist.
assoziiert zu einer Primzahl. Hätte ich ein Gänse machen können, vielleicht ein Kuh.
Diesmal nicht auf die Zahl 4 beziehen und da um die Kongruenzen brauchen zur Orientierung, sondern diesmal ist die Zahl 3. Mal im Sonderfall. Und dann hat man einfach nur die Unterscheidung, bin ich eine Primzahl, die kongruent zu 1 ist, mal 3 oder zu 2. Und dann kann ich sagen, wie verhalte ich mich im Ring der Eisenstein-Zahlen? Bleibe ich irreduzibel oder nicht? Und der Beweis teilt sich jetzt in zwei Richtungen auf, weil da ja genau ein Mensch steht. Und auf diese Tafel passt jetzt bestimmt noch, warum die ganzen Leute, die da stehen, überhaupt irreduzibel sind. So ganz viel wissen wir über den Ring ja noch nicht. Aber wir wissen oder werden bald wissen, dass man Irreduzibilität erkennen kann daran, dass der Wert in der Normfunktion eine Primzahl ist. Dann beginne ich jetzt mit Lambda. Müssen wir uns die Norm von Lambda übernehmen, dann müssen wir uns überlegen, was war nochmal mit der Normfunktion? Da oben ist unser Erinnerungssystem. Ich muss da gleich hier wischen. Dann wische ich jetzt. Und dann können wir uns erinnern, wie die Normfunktion funktioniert in diesem Ring. Lambda so schreiben, dass man sieht, Moment, ich mache das. Kann man kleine Erinnerungsbox noch sehen. Wir müssen Lambda so schreiben, dass wir sehen, was die Darstellung in den Ringen dieser typischen Schreibweise ist. Und das war 1 minus Omega, das heißt unsere Koeffizienten A und B sind 1 und minus 1. Dann sehen wir jetzt, dass das 1 Quadrat ist, minus 1 mal minus 1, also plus 1 plus minus 1 Quadrat, einmal wirklich aufgedröselt. Das ist also 1 plus 1 plus 1, also 3. Ha, und das ist eine Primzahl. Also auch die assoziierten dazu, alle irreduzibel, das ist Teil A. Jetzt gucken wir uns die Leute aus B an. Warum sollten die irreduzibel sein? Und jetzt müssen wir uns ja nur angucken, was ist mit dieser Primzahl los. Das heißt, wir müssen schauen, ob die, es ist eine Primzahl, also es ist nicht 0. Und sie ist kongruent zu 2. Nee, auch sonst, ne? Die einzigen ganzen Zahlen, die Einheiten sind, sind 1 und minus 1, sind beides keine Primzahlen. Das heißt, P ist nicht 0 und auch keine Einheit in unserem Ring. Für die Irreduzibilität müssen wir uns also wirklich nur Teile von P angucken.
bla bla bla. Ja, was ist denn die Norm? Nach unserem Erinnerungszettelchen ist das p Quadrat. Teiler von p in R müssen einen Normwert haben, der ein Teiler von p Quadrat ist. Das ist das, was wir uns auch am Anfang überlegt haben und was wir uns immer überlegen, wenn wir mit so Funktionen rumrechnen, von denen wir hoffen, dass es eine euklidische Normfunktion wird. Wir überlegen uns ja immer, dass die mit der Produktbildung verträglich sind im Ring. In dem Fall geht es jetzt darum, dass wir uns gedanklich P vorstellen als Produkt. Vielleicht nicht gerade Alpha mal Beta, sondern vielleicht sowas wie Gamma mal Delta. Und dann sind die Normen von Gamma bzw. Delta Teiler von P Quadrat in Z. Und sie sind nicht negativ. Das heißt, dann geht es nur, wenn der Normwert P ist. Gilt für jeden Teiler, ich schreibe jetzt mal irgendwas hin, Delta, von P in R, der keine Einheit und auch nicht zu P assoziiert ist, dass, ja, die Möglichkeiten für die Normen der Teiler sind 1, p und p Quadrat. 1 würde bedeuten Einheit, p Quadrat würde dann umgekehrt gedacht bedeuten assoziiert dazu, weil dann ja der andere Teiler Normwert 1 haben muss. Das heißt, wir benutzen die ganze Zeit, Einheiten sind die Elemente von Normwert 1. Das heißt, wenn es interessante Teiler sind, muss der Normwert p sein. Und so p assoziiert ist, dass der Normwert gleich p ist. Und jetzt kommt eine Übungsaufgabe, und ich glaube, die war auch auf Blatt 2, wo man sich nämlich überlegen sollte, wozu eigentlich diese Normwerte kongruent sein können mit 3. Und da ist es ein Widerspruch. Widerspruch. Da überlegen wir uns nämlich, dass diese Normwerte nicht kongruent zu 2 sein können mit 3. Gut, also es ist nicht 0, keine Einheit und es gibt keine interessanten Teiler, in dem Sinne, dass alle Teiler assoziiert dazu sein müssen oder Einheiten. Das andere, die andere Möglichkeit haben wir gerade über die Norm ausgeschlossen. Okay, das war B. Also haben wir jetzt, dass die Leute in A und B reduzibel sind, und es bleibt noch C. Das heißt, jetzt betrachten wir den Fall, dass wir so eine Primzahl haben, die kongruent zu 1 ist mod 3. Hier steht ja, dass Alpha mal Alpha Stern assoziiert zu so einem Q sein soll. Es reicht jetzt, wenn ich mir den Fall angucke, dass es wirklich gleich Q ist. Wir sehen dann gleich, warum das aufhaltend ist. Sei es also so. Na, was ist denn Alpha mal Alpha Stern? Unser schönes Lemma von ganz am Anfang sagt, Alpha mal Alpha Stern ist genau die Norm von Alpha. Das heißt, die Norm ist eine Primzahl, also ist das Ding irreduzibel, geschenkt. Also gilt es auch, wenn man assoziiert ist zu Q, weil assoziiert sein sich mit irreduzibel sein verträgt. Also ist Alpha irreduzibel in. Ja, das heißt, wir verwenden schon wieder, dass man die Irreduzibilität eines Elements in dem Ring erkennen kann, daran, dass der Normwert ein Primzahl ist, in Z bzw. N. Damit haben wir jetzt gezeigt, dass alles, was in der Liste steht, irreduzibel ist. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, irreduzibel zu sein. Also beginnen wir jetzt. Jetzt sei umgekehrt. Alpha und ich möchte direkt Notation haben, A plus B Omega. Das soll irreduzibel sein in R. Und ich schreibe nochmal zur Orientierung, damit kann man es zeigen wollen. Wir wollen zeigen,
dass Alpha assoziiert ist zu einem der Elemente, die da in A, B bzw. C stehen. Also zu zeigen, A, B, U, C gilt. Das ist jetzt der Plan.
Gab es zum anderen Teil des Beweises noch irgendwelche Fragen zu den Argumenten, warum die Leute, die da stehen, irreduzibel sind? Sehe ich gerade keine. Wenn wir schon voraussetzen, dass Alpha irreduzibel ist, dann wissen wir jetzt, Alpha ist nicht 0 und auch keine 1. Dass das nicht 0 sein kann, denn sonst wäre Alpha gleich 0. Und die Norm von Alpha kann auch nicht 1 sein, denn wenn sie 1 wäre, wäre Alpha eine Einheit. Die Norm ist aber eine natürliche Zahl oder 0, also muss sie jetzt mindestens 2 sein. Und damit ist sie durch eine Primzahl teilbar. Ah. Dann schnappe ich mir nochmal so eine Primzahl, die die Norm teilt. Und die möge klein p heißen. Und zwar so, dass p ein Teiler von der Norm von Alpha ist in Z. Okay, das kriege ich jetzt mal hin. Das ist die Tatsache, dass Z ein faktorieller Ring ist. Alles, was in Z rumläuft und nicht 0 ist, hat eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible. Die Irreduziblen sind die Primzahlen, die negativen davon. Sehr schön. Wo lebt das alles? Wir haben mit Alpha angefangen in unserem Ring der Eisensteinzahlen. Die Norm von Alpha ist eine ganze Zahl. Jetzt haben wir einen Teiler davon im Ring Z. Aber alle ganzen Zahlen leben ja auch im Ring der Eisensteinzahlen. Als nächstes schnappe ich mir also einen irreduziblen Teiler von dieser Primzahl P im Ring R. Und bevor ich hingehe und was hinschreibe, warum ist das ein sinnvoller Ansatz? Na, der Ring ist mächtig genug, der ist ja klinisch. Der besitzt ja sogar eine Zerlegung von allem, was nicht 0 ist, in Einheiten. Der besitzt ja sogar eine eindeutige Zerlegung in der Form, wie wir Eindeutigkeit eben haben. Das heißt, wir haben ganz viel zur Verfügung. Wir können ganz viel Ringtheorie da drauf werfen. Weiter sei Beta aus R. Indem wir ja nicht wissen, noch nicht, wie diese Primzahl T sich da selber verhält. Also da müssen wir jetzt erstmal gucken. Aber da können wir einfach eine Fallunterscheidung machen, oder? Immerhin wissen wir ja, wie Primzahlen sich verhalten, in welche der Kategorien aus A, B, C die Fallen. Wir haben einmal die Primzahl 3, die offensichtlich in die Sonderrolle einnimmt, und dann haben wir eben die ganzen anderen und die Fallen all der beiden Fälle von B und C, die wir uns gerade schon angeschaut haben. Bevor wir die Fallunterscheidung wählen, möchte ich noch was machen. Ich möchte nämlich, wie gerade schon angedeutet, verwenden, dass der Ring, in dem wir arbeiten, halt nicht irgendein Ordnerring ist, sondern dass der faktoriell ist. Irreduzibel und Prim ist halt gleichwertig. Wie möchte ich das anwenden? Naja, P teilt ja die Norm von Alpha, also Alpha mal Alpha Stern. Beta teilt P, also teilt Beta auch Alpha mal Alpha Stern, das ist ein Produkt. Und wenn ein irreduzibles Element, sprich in einem faktoriellen Primelement, ein Produkt hat, dann teilt es einen Faktor. Ja. Und hier verwende ich unseren Satz.
plus Algebra-Maschinerie.
Euklidische Ringe sind faktoriell. Da er faktoriell ist, schreibe ich da mal Satz 3, 2 plus Algebra-Zeug. Haben wir alles nochmal wiederholt im ersten Kapitel. Ist besser auch nie. Was ein Teil ist von der Norm von Alpha, was das gleiche ist wie Alpha mal Alpha Stern. Damit teilt Beta also einen der Faktoren, sprich Alpha oder Alpha Stern. Und gleichzeitig waren aber doch Alpha, Moment, wir hatten Alpha als irreduzibel gewählt. Wir haben uns überlegt, dass dann das komplex konjugierte auch irreduzibel ist. Das heißt, wir haben jetzt ein irreduzibles Element, was ein irreduzibles oder sein komplex konjugiertes, was auch irreduzibles teilt. Wie geht das? Wie kann in so einem Ring ein irreduzibles Element teilen?
Assoziiert.
Genau. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie das geht. Also zu Beta, zu Alpha oder zu Alpha Stern oder zu beiden, wir wissen es nicht. Assoziiert. NR. Gut, jetzt sind wir einen ganzen Schritt weiter und jetzt muss ich keine Frage machen, was mit P los ist. Denn was wir jetzt erreicht haben ist, ich möchte kurz die Strategie ein bisschen einordnen, wir haben ja mit unserem beliebigen irreduziblen Element Alpha angefangen. Und dann haben wir etwas getan. Jetzt sind wir bei einem irreduziblen Element angekommen, bei dem jetzt alle Aussagen, also egal was für eine Aussage wir jetzt über Beta machen, das ist dann gleichzeitig eine Aussage über Alpha bzw. Alpha Stern, also die viele Eigenschaften übertragen sich bei komplexer Konjugation. Wir denken gleich nochmal kurz drüber nach, ab welcher Stelle das wichtig ist. Aber der Punkt ist, dass es jetzt plötzlich nicht mehr darum geht, über Alpha irgendwas auszusagen, sondern jetzt ist völlig ausreichend, etwas über Beta auszusagen. Und bei Beta haben wir mehr Informationen. Beta teilt nämlich eine Primzahl. In R. Und jetzt gucken wir uns an, was das bedeutet. Je nachdem, was die Primzahl ist. Ich beginne mit dem offensichtlichen Sonderfall P gleich 3. Da wissen wir noch was, oder? Wie war das nochmal? 3 war doch assoziiert zu Lambda Quadrat. Lambda ist irreduzibel, das heißt, Lambda Quadrat mit irgendeiner Deko dran ist die eindeutig bestimmte Primfaktorzerlegung von 3 im Ring R. Ist ja ein faktorieller Ring. Aha. Mit Lambda 3, 3, 3 war das, glaube ich. Ist dann besser assoziiert zu Lambda. Dabei verwenden wir, dass Lambda irreduzibel ist, das wissen wir schon. Also ist Lambda auch der einzige irreduzible Teiler von 3 in R bis auf assoziiert sein. Und wenn Beta also ein Teiler von 3 ist und irreduzibel ist, dann muss Beta assoziiert sein. Soll ich da noch mehr zu hinschreiben? Also noch sowas wie eine Stellerprimfaktorzerlegung, Lambda ist irreduzibel, bla 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 und sowas. Ich habe es gesagt, 1, 2, 3. Gut, okay, dann schreibe ich nicht mehr hin. So, in welcher Reihenfolge mache ich das hier? Erst kommt P soll kongruent zu 1 sein mal 3. Was ist dann los? Na, wir können ja wieder so argumentieren wie vorhin. Na, da haben wir doch geguckt, was sind die irreduziblen Teile von einer Primzahl? Steht es noch unten an der Tafel? Und da haben wir das über die Norm gemacht. Die Norm von so einer Primzahl ist p². Irreduzible Teiler müssen dann also als Norm
1, Pi oder Pi Quadrat haben. 1 würde bedeuten Einheit, geht nicht. Pi Quadrat würde bedeuten assoziiert, kann erstmal sein. Oder man hat noch den interessanten Fall, dass die Norm von dem Teil dann aber genau diese Primzahl P sein muss. Und in diesem Fall geht das auch, denn Normen können kongruent zu 1 sein. Aber dann sind wir genau in dem Fall, der in C steht. Und Beta, da müssen wir jetzt wieder beachten, dass die Norm von Beta, Beta mal Beta Stern ist. Beta ist daher wie Infinite C. Irreduziblen Teiler von so einer Primzahl, die kongruent zu 2 ist mal 3, von der wir uns aber, wie wir hier unten auf der Tafel ja schon überlegt haben, dass sie selber irreduzibel ist. Das heißt, ein irreduzibler Teiler muss dann dazu assoziiert sein. Das war's. Folgen erstmal für Beta. Es ist also Beta, wie im Fall A, B bzw. C. Ja, aber dann sind Alpha oder Alpha-Stern auch so. Und damit ist dann Alpha so, weil all die Eigenschaften, die da stehen, sich immer mit komplexer Konjugation vertragen. In ZI macht man halt alles für Primzahlen, indem man sie Modulo 4 betrachtet, dabei ein Spezialfall 2. Das führt dann zu 1 plus i, 1 minus i und so weiter. Dann hat man die Primzahlen, die kongruent zu 1 sind, Mod 4, bei denen man weiß, dass sie Norm von irgendwas sind und dann findet man so die irreduziblen Teiler. Und dann gibt es noch die anderen, bei denen man weiß, das machen wir. Wir haben das gemacht. Ich glaube, da ist der Trick, dass man sich überlegt, dass das die sind, für die minus 1 kein quadratischer Rest ist. Und dann macht man so eine Argumentation, warum dann ein Element, wo das als Norm rauskommt, irreduzibel. Entschuldigung, warum so eine Primzahl nicht selber noch weitere interessante irreduzible Teile haben kann, außer den Assoziierten. Denn die müssen ansonsten dann diese Primzahl als Norm haben. Aber die kommen nicht als Norm vor. Und das fließt dann ein in diesen Satz, den wir auch wiederholt haben in Kapitel 1, nämlich den Zwei-Quadrate-Satz. Da ist das wichtig, da haben wir diese Klassifikation von irreduziblen Elementen massiv benutzt. Die wir hier jetzt besprochen haben, die ist erstens für sich genommen interessant, weil es ein interessanter Ring ist. Und zweitens brauchen wir den Ring und Kenntnisse darüber später bei gewissen diophantischen Gleichungen. Damit ist Kapitel 3 zu Ende. Es sei denn, es gibt jetzt noch Fragen. Ich sehe zumindest keine. Also, ich bin müde, ich weiß nicht, was Ihre Entschuldigung ist, Sie vielleicht auch? Okay. Dann wische ich einfach und lasse es hoch. Und Kapitel 4 passt sehr gut dazu, dass wir in der Übungsserie nochmal ein bisschen das Schaumloch-Symbol wiederholt haben.
Da geht es nämlich jetzt um das Le Genre-Symbol und
das Lacombe-Symbol.
Erstmal, dann gucken wir, wo wir noch zusätzliche Wiederholungen brauchen, zusätzlich zu dem, was ganz am Anfang kam und dem, was jetzt im Zusammenhang mit den Übungsserien oder speziell der einen Aufgabe kam. Ich definiere erstmal was. Ich schnappe mir eine ganze Zahl und ich schnappe mir eine ungerade natürliche Zahl. Und beides ist wichtig. Das A darf irgendeine ganze Zahl sein, das ist mir völlig egal, aber N soll eben nicht irgendeine ganze Zahl sein, sondern eine natürliche Zahl und ungerade. Da ist es wichtig. Dann zerlege ich N in Primzahl, kann ich ja machen. Und ich schreibe es jetzt ausdrücklich so hin, dass die Primzahl, die da steht in dem Produkt, nicht paarweise verschieden sein muss, sondern ich schreibe die wirklich alle so einzeln hin, nicht zusammengefasst in Primzahlpotenzen. Achso, und wenn N1 ist, dann ist es eben das leere Produkt. Das schreibe ich ja gleich noch als Sonderfeind dazu. Ein K aus N. Und wie sollen die Primzahlen heißen? Q1 bis K. Primzahlen, die, wie gesagt, nicht paarweise verschieden sein müssen. Es soll gelten, dass N das Produkt ist. Über diese Primzahlen. Und im Spezialfall N1, da haben wir K gleich 0 und wir haben das leere Produkt. Brauchen wir gleich, deswegen merke ich das hier schon an. Und jetzt definiere ich einfach ein Symbol und sage, was es bedeutet. Dann kommt ein Querstrich. Oh ja, das fehlt ja von einer To-Do-Liste. Irgendwo habe ich gesehen, dass jemand statt Le Genre-Symbol wie ein Jahr geschrieben hat. Das ist natürlich sehr irreführend. Also der Querstrich ist wichtig. Und unten steht jetzt halt nicht unbedingt eine ungerade Primzahl, sondern es kann irgendeine ungerade natürliche Zahl sein. Und das definiere ich als das Produkt über die Le Genre-Symbole A über QI. Wobei i von 1 bis k. Und das heißt dann Jacobi-Symbol a über n. Bevor wir weitermachen, möchte ich einmal draufstärken und gucken, ob das alles sinnvoll ist, was da steht. Die Leute, über die wir hier multiplizieren, sind Le Genre-Symbole. Oben steht eine ganze Zahl, unten steht eine Primzahl. Ist ungerade? Naja, das sind ja alles Primfaktoren von n und n ist ungerade, also sind diese Primzahlen auch ungerade. Deswegen ergibt es Sinn. Das ist wirklich immer ein Genre-Symbol, was hier steht. Und dann multipliziere ich die halt. Das heißt, ich multipliziere so lauter Nullen, Einsen, Minus Einsen. Aber auf jeden Fall ist es wohl definiert. Und spannender ist es auch erstmal nicht. Es gibt noch andere Wohldefiniertheitsfragen, da können wir mal kurz überlegen. Also, wie könnte das noch komisch sein? Na, wenn man verschiedene Zerlegungen finden würde und deswegen hier unterschiedliche Primzahlen und unterschiedliche Werte hat. Aber bis auf die Reihenfolge ist es ja eindeutig. Und die Leute sind alle ungerade. Also haben wir hier wirklich eine Definition, die ordentlich ist. Und dann können wir einfach kleine Beispiele machen. Ich habe mir überlegt, wir haben ja diese Minus 1 über P-Regel für Le Genre-Symbole. Und jetzt rechne ich das gegen mal minus 1 oder irgendwas anderes. Machen wir mal minus 1 über 15. Das ist jetzt ein Jacobi-Symbol. 15 ist eine ungerade natürliche Zahl. Und nach Definition ist das minus 1 über 3 mal minus 1 über 5. Da habe ich nichts weiter gemacht, ich habe die Definition benutzt. Und jetzt können wir für die beiden Symbole, die da stehen, die nämlich jetzt ein Genresymbole sind, irgendwas anwenden, was wir wissen. Da sind wir jetzt dran. Was kommt da raus? Ja, das ist ein bisschen unterfordernd. Das ist okay. Wiederholen wir nochmal die minus 1 über 4 Regel. Was ist das erste Symbol? Ja.
Minus 1.
Genau, minus 1, weil...
Weil das kommt dann zu 3 mal 4.
Genau, weil 3 kommt dann zu 3 mal 4 ist. Dann machen Sie gleich weiter. Was ist mit dem zweiten?
Das ist 1, 2, 5, 5, 1, 2, 4.
Genau. Ja, so geht das. Man dröselt es so auf und rechnet irgendwie los und verwendet halt die Rechenregeln für die Genresymbole, die wir so haben. Und mehr passiert da eigentlich gar nicht. Dann können wir jetzt ein Lemma hinschreiben. Noch so ein paar Rechenregeln, das passt noch daneben. Unkonventionelles Tafelbild. Das kann ich deshalb sehr entspannt daneben schreiben, weil ich da nichts beweise. Das sind alles Rechenregeln, die man aus Rechenregeln für Legendre-Symbole sofort ableiten kann. Und deswegen ist ja die Chance auch gerade nicht, was zu machen. Blabla, alles soll so sein, dass alles wohl definiert ist. Sei also A, B, das Zahlen. Gilt alles, was man so denkt, was halt gilt. Nämlich eine Produktregel. A mal N, B mal N, das ist gleich A mal B über N. Genauso haben wir eine Produktregel für unten. Das ist jetzt, das ist sowas, wie überhaupt nicht sinnvoll für die Genresymbole. Das heißt A über N mal A über M. Wichtig für Umformungen. Wenn das, was oben steht, kongruent ist, modulo dem, was unten steht, dann sind die Jacobi-Symbole gleich. Und Vorsicht! Ja, das folgt alles sofort aus den Rechenregeln für Genresymbole, aber an der einen oder anderen Stelle muss man doch noch so ein Argument machen, so ein zusätzliches, das man vielleicht nicht von Anfang an gedacht hat. Also, Vorsicht! Wirklich alles hinschreiben. Okay, schreibe ich noch an. Übung. Irgendwo später kommt noch eine Übung. Und dann gibt es aber auch noch Rechenregeln, die ein bisschen trickreicher sind. Und die machen wir hier zusammen. Eine Übungsaufgabe langweilig finden und eine andere machen wollen, dann ist hier ein Vorschlag für eine alternative Übungsaufgabe. Fragen Sie ein Texterzeugungsprogramm Ihrer Wahl, was man zu der Jacobi-Symbolen machen kann. Denn ich finde die ganz nett, das ist irgendwie eine Spielerei, die man so machen kann, wenn man Genresymbole kennt. Und es gibt eine Anwendung für Primzahltests, aber darüber hinaus habe ich mich nie besonders doll damit beschäftigt, was Sie sonst noch so können. Also, wenn Sie Lust haben, finden Sie heraus, was Sie sonst noch so können. Berichten Sie in der Übung darüber. Und achso, klassische Recherche in Büchern und so ist natürlich auch erlaubt. Aber ja. Die Frage ist, was höheren Unterhaltungswert hat. Haben Sie bisher irgendwelche Fragen? Nee? Das bleibt jetzt ein bisschen auf diesem Niveau. Das ist tatsächlich so ein Teil der Vorlesung, wo man einmal durchatmen kann und das Gefühl hat, das geht eigentlich alles fast mit Schulwissen, jedenfalls die Rechnungen und Umformungen, die wir so machen. Ich verspreche, das ist später wieder interessant. Hier kommen Nummer 4, 3. Passt das? 4, 1, 4, 2, 3. Ja, das passt. Wir beweisen eine minus 1 über n Regel und eine 2 über n Regel. Wir fangen also mit einem ungeraden n an. Und dann gilt, dass das Jacobi-Symbol minus 1 über n den Wert minus 1 hoch n minus 1 halber annimmt. Und je nachdem, wie sich die minus 1 über p-Regel merken, ist das jetzt vielleicht gar nicht überraschend. Und 2 über n ist minus 1 hoch n Quadrat minus 1 Achtel. Und auch da gilt wieder, je nachdem, wie sie sich die 2 über p-Regel gemerkt haben, kann es sein, dass sie das auch nicht überraschend. Und wir benutzen auch im Beweis die entsprechenden Regeln für Legendre-Symbole, aber wie Sie sehen werden, gehört noch so ein kleiner Kniff dazu, damit man die hier wirklich reinhalten kann. Wir brauchen Vorüberlegungen, aber die sind nicht für beide Teile genau gleich. Ich fürchte, ich muss es trotzdem trennen. Und ich schreibe n erstmal so hin, dass man das in Legendre-Symbole aufsplitten kann. Ach so, was ist, wenn n gleich 1 ist? Hallo? Wenn n gleich 1 ist, ist das alles langweilig, ne? Dann hat man da quasi das leere Produkt von Legendre-Symbolen. Das heißt, dann hat man hier auf der rechten Seite 1 stehen und genauso wie unten. Das ist langweilig. Das heißt, ab jetzt betrachten wir den Fall, dass n mindestens 3 ist, okay? Das leere Produkt führt dazu, dass auf der linken Seite 1 steht und das Rechnen führt dazu, dass auf der rechten Seite 1 steht, deswegen ist es langweilig. Seid also jetzt K auf N und Primzahlen Q1 ist Qn, QK, Entschuldigung, so, dass man wieder N so als Produkt schreiben kann. Deswegen nehme ich jetzt K aus N, weil ich das leere Produkt schon erledigt habe. K Und jetzt gehe ich aber in die beiden Teile rein und beginne immer mit einer kleinen Vorüberlegung. Ich schreibe mal VÜ wie Vorüberlegung. So, und dann wird die irgendwo einfließen. Na gut, fangen wir damit an, dass wir uns überlegen, wie nochmal die minus 1 über P-Regel aussieht und warum die genauso aussieht, dass das in A steht. Ist das so? Na, die minus 1 dieser P-Regel sagt ja, dass da 1 rauskommt, genau dann wenn P kommt nur n zu. 1 ist nur so 4 und minus 1 im anderen Fall und P ist ungerade, also kann es nur kongruent zu 1 oder 3 sein, nur so 4. Und jetzt schauen wir einfach, dass es konsistent ist mit dem, was hier steht. Wenn nämlich P kongruent zu 1 ist, nur so 4, dann steht hier oben, wo wir minus 1 gerechnet haben, eine durch 4 teilbare Zahl, das heißt, wenn wir durch 2 geteilt haben, ist es immer noch gerade und deswegen steht hier auf der rechten Seite 1. Wenn andererseits p, 1 zu 3 ist 0 zu 4, dann steht hier oben zwar was Gerades, aber wenn wir nicht 2 geteilt haben, kommt was Ungerades raus und deswegen steht auf der rechten Seite minus 1. Das heißt, das ist minus 1 zu 3 Regel. Ups, Regel. Wenn wir minus 1 über n ausrechnen wollen, dann bilden wir ja, falls da mehrere Primzahlen vorkommen, ein Produkt. Sodass wir also jetzt verstehen müssen, was passiert, wenn wir das mehrmals haben. Wenn wir das mehrmals haben, dann haben wir halt sowas wie minus 1 hoch erste Primzahl, minus 1 halbe mal minus 1 hoch nächste Primzahl, minus 1 halbe, bla bla bla. Also was passiert dann mit diesen Exponenten? Und was passiert andererseits, wenn man das Produkt der Primzahlen verwendet? Das ist das, was wir jetzt zusammenbringen müssen. Und das passiert mit folgendem kleinen Kunstgriff. Das ist Kuchen. Und das ist jetzt irgendeine Primzahl, die ja kein Index ist, also nicht notwendigerweise eine von denen, die wir da haben. Stichwort Vorüberlegung. So, wenn jetzt Q auch Prim ist, dann weiß ich verschiedenste Dinge. Ich fange mal an mit dem Produkt. Minus 1 halb Q minus 1 ist einerseits, einfach durch ausrechnen, P mal Q minus P plus 1. Das kann ich durch Ausrechnen sehen. Und indem ich auf der linken Seite kurz bleibe und da drauf starre, kann ich sehen, dass das, was links steht, auf jeden Fall durch 4 teilbar ist. Warum? P ist ungerade, also ist P minus 1 gerade, das ist ein Faktor 2. Rechts steht Q, Q ist ungerade, Q minus 1 ist gerade, da steckt noch ein Faktor 2, also ist das durch 4 teilbar. Also ist auch die rechte Seite durch 4 teilbar, auch wenn man der das vielleicht nicht sofort ansieht. Also, na, wenn das durch 4 teilbar ist, dann ist die linke Seite geteilt durch 2 immer noch gerade. Wenn das gerade ist, dann ist nämlich auch das folgende gerade. Wir können das ja auch hier mit vergleichen und immer nur die halben mitdenken. PQ halbe sehen wir. Minus ein halb kümmern wir uns später drum. Minus P halbe sehen wir. Q halbe sehen wir. Denn wir haben ja Minus plus, also insgesamt Minus Q halbe. Und dann haben wir halt diese plus ein halb, minus ein halb, bla bla bla. Am Ende bleibt plus 1 übrig. Also haben wir jetzt eine komische Art, diese Zahlen zu schreiben. Wenn das gerade ist, das ist ja eine Differenz, dann heißt das, dass die beiden Ausdrücke, deren Differenz wir hier betrachten, diese Zahlen, kongruent sind Modulo 2. Das war der Sinn der ganzen Übung. Insbesondere ist P mal Q minus 1 halbe kongruent zu dem anderen Zeug. Das war unsere Vorüberlegung. Und damit später klar ist, dass ich genau das einsetze, werde ich jetzt die Vorüberlegung mit einem Sternchen kennzeichnen. Die ist jetzt auch fertig. Vorüberlegung, bla bla bla. Diese Aussage ist das, was ich gleich benutzen möchte. Fettes Sternchen. Und jetzt rechnen wir. Und das ist jetzt quasi ein Induktionsargument, aber wenn man sieht, wie das funktioniert für ein Produkt, dann ist klar, dass es weitergeht. Ist okay, diese ganzen Umformungen? Sie haben das wahrscheinlich mindestens so schnell gesehen wie ich.
schließlich. Nach der ganzen Vorüberlegung ist minus 1 über n das Jacobi-Symbol. Nach Definition das Produkt, wobei von 1, ja, von 1 bis k läuft, mit der richtigen Mutation, die Leute heißt q. Ja, also hat er den Jean-Symbol minus 1 über i. Dann setze ich für jedes dieser Legendre-Symbole die Formel ein, die wir uns hergenommen haben, um die minus 1 über p-Regel umzuformulieren. Das heißt, dann steht das Produkt über Terme der Form minus 1 hoch qi minus 1 halbe. Jetzt kommt Stern, und zwar ganz oft, so oft wir es halt brauchen, angewandt. Jetzt multiplizieren wir nämlich da oben die, also wir haben das Produkt der Primzahlen da stehen und formen das dann um zu den Produkten, wobei sich dann oben die Exponenten addieren mit der Regel, die hier steht. Und da ändert sich nichts, weil die Leute Modulo 2 gleich sind. Und das heißt, dass wenn der Exponent vorher gerade war, er gerade bleibt und wenn er ungerade war, ungerade bleibt. Also ist das das Produkt. Minus 1 hoch, und jetzt wird es mal kurz unübersichtlich, denke ich, denn ich möchte dieses 1/2 rausziehen, was da die ganze Zeit rumläuft. Und dann habe ich das Produkt da stehen über all diese Primzahlen minus 1. Wie gesagt, es ist egal, ob ich minus 1/2 dann summiere oder ob ich erst das Produkt bilde. Lesen. Ich brauche das Produkt über die ganzen Leute, dann nehme ich das minus 1 und dann alles, was daraus gekommen ist, mal 1/2. Und das ist mein Exponent an der minus 1. Also Klammern sind richtig. Und man kann es auch hoffentlich noch halbwegs lesen. Und jetzt möchte ich das irgendwie umformen. Was soll ich jetzt da stehen? Da steht das Produkt immer noch über. Nein, Entschuldigung, das Produkt ist jetzt ja da hochgewandert, das heißt, das steht hier vorne gar nicht. Genau, die Summation ist jetzt, oder das Produkt ist jetzt ja hier bei dem Fuß gelandet, weil das Produkt der Fuß genau unser N ist, das heißt, ich brauche das nicht mehr da vorne. Genau, ich hatte überlegt, noch einen Zwischenschritt hinzuschreiben, aber das ist ein Stern, was hier passiert. Jetzt kann ich das Produkt, was hier steht, von 1 bis k über diese qi, ja einfach umschreiben zu n, denn das war gerade der Witz. Also steht da minus 1 hoch 1/2 mal, das ist n, minus 1. Also minus 1 hoch n minus 1 halbe, und das ist das, was wir auch haben wollen. Damit sind wir fertig. Und der Witz war die Vorüberlegung, dass man den Exponenten so umschreiben kann, dass da Modulo 2 sich nicht tut und dass deswegen der minus 1 unten egal ist. Und jetzt kommt noch was Ähnliches für B. Wir haben noch Zeit. Das mache ich jetzt noch. Denn das funktioniert tatsächlich so ähnlich. Wir überlegen uns für die 2 über P-Regel auch wieder so eine Art und Weise, das umzuschreiben. Wir überlegen uns dann auch so eine Kongruenz, sodass wir dann genauso umformen können. Und keine grundsätzlich neue Idee. Ich hätte dazu schreiben sollen, dass P ungerade ist. Denn für P gleich 2 ist dieses Genre-Symbol ja gar nicht definiert. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich erinnere mich nicht, aber es steht nicht, ja? Jetzt mache ich es besser, jetzt schreibe ich das dazu. Das braucht Q-Prim und ungerade. Das haben wir in unserer Argumentation die ganze Zeit verwendet. Jetzt mache ich es mal. Ich fange mal direkt so an. Sein P, sein wieder P, U aus N, ungerade Primzahlen. Und dann gucken wir uns die 2er P-Regel an.
bei der 2 über P-Regel gucken wir, wozu P kongruent ist Modulo 8. Und da gibt es eigentlich 4 Möglichkeiten, aber die kommen jetzt in so Gruppen zu zweit. P könnte kongruent zu 1 oder minus sein, minus 1 sein, Modulo 8, dann wäre der Wert von 2 über P 1. Oder P könnte kongruent zu 3 oder minus 3 sein, Modulo 8, und dann wäre der Wert des Beschleunigers sowohl zu minus 1. Wie übersetzen wir das jetzt in so eine komische Exponentenschreibweise mit minus 1? Naja, das ist genau das, was da oben steht, und wir prüfen nur kurz nach, dass das auch möglich ist. Ich behaupte also, dass man die 2 über P-Regel schreiben kann als 2 über P gleich minus 1 hoch P Quadrat minus 1 achtet. Und wir überlegen, warum das so ist. Zuerst gucken wir uns den Fall an, dass P kongruent zu 1 oder minus 1 ist Modulo 8. P Quadrat ist dann kongruent zu 1 Modulo 8, das heißt P Quadrat minus 1 ist durch 8 teilbar. Will ich da noch mehr machen? Ach so, jetzt noch viel besser. Denn P Quadrat minus 1 ist das gleiche wie P minus 1 mal P plus 1, das heißt, egal in welchen der beiden Fälle ich bin, ich habe hier einmal was durch 8 Teilbares und in dem anderen Faktor dann nochmal eine 2, weil der P ungerade ist. Das heißt, einmal kann ich durch 8 teilen, aber ich kann auf jeden Fall den anderen Faktor auch nochmal durch 2 teilen. Und deswegen passiert es jetzt, dass wenn ich hier durch 8 teile, immer noch oben was Gerades übrig bleibt. Und deswegen kommt da 1 raus. Und in dem anderen Fall mache ich das genauso, aber jetzt passiert was anderes. Jetzt ist nämlich, wenn P kongruent zu 3 ist mod 8 zum Beispiel, kurz überlegen, dann hat man zwar immer noch, dass das Produkt durch 8 teilbar ist, aber dann kommt in keinem dieser beiden Fälle vor, dass, also dann ist man insgesamt durch 8 teilbar, aber man hat dann nicht noch diesen extra Faktor 2. Da muss man sich die Fälle noch einmal angucken. Also je nachdem, wozu P kongruent ist, weiß man dann halt, wozu P minus 1 kongruent ist und wozu P plus 1 kongruent ist, man kann das ausrechnen. Und dann sieht man, dass man diesen Faktor 2 der extra sein müsste, nicht hat. Das heißt, dann ist das hier ungerade und dann kommt ein minus 1 raus. So, ist also einfach eine Umformulierung von der 2 über P-Regel. Und der Witz ist, sich das einmal so aufzuschreiben als P minus 1 mal P plus 1 und damit die Kongruenzen anzugucken. Genau, also eigentlich ist es immer nur ein, ist es durch 8 teilbar oder nur durch 4 oder nur durch 2. Das sind die Fälle, die man sich angucken muss. Wenn wir das jetzt hernehmen, dann können wir P Quadrat minus 1 jetzt einmal Quadrat minus 1, genau. Was mich ja interessiert, ist jetzt so ein Produkt. Wenn ich nämlich zwei Primzahlen nehme, und, also P und Q, und wenn ich dann P Quadrat minus 1 mal Q Quadrat minus 1 angucke, was weiß ich darüber? Na, ich würde ja behaupten, nach allem, was wir uns gerade überlegt haben, wozu die kongruent sein können, dass wenn ich es einmal durch 8 geteilt habe, ich dann immer noch durch 8 teiler bin, weil ja beide Faktoren einmal den Faktor 8 drin haben. Ne? Also egal, wozu P kongruent ist, Modulo 8, das Quadrat minus 1 ist auf jeden Fall durch 8 teilbar. Das geht immer. Braucht jemand noch mal eine Tabelle, so eine Kongruenztabelle oder so, um das zu sehen? Also da muss man sich überlegen, P ist ungerade, ist also Kongruenz zu 1, minus 1, 3 oder minus 3. Die Quadrate sind 1 bzw. 9, also auch 1. Das heißt, minus 1 ist man immer durch 8 teilbar. Das schreibe ich nicht alles hin, aber das Argument habe ich ja gerade teilweise auch schon verwendet. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn ich das jetzt in zwei Primzahlen mache, sprich ich habe P Quadrat minus 1 mal P Quadrat minus 1, dass dann, wenn ich das nehme und durch 8 ich immer noch durch 8 teilbar bin. Und das wird jetzt so eine Vorüberlegung wie vorhin. Vorüberlegung und dann kommt ja gleich ein Doppelsternchen dran. Ja, dann haben wir schon viel Zeit. Super, wir kriegen das noch fertig. Und genau wie oben mache ich wieder so eine Umformung. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist parallel zu dem, was hier in den letzten zwei Zeilen steht. Und das kann ich dann vielleicht ein bisschen abkürzen. Mal gucken. Also ich möchte jetzt ja den Unterschied sehen zwischen P² minus 1 in Klammern mal Q² minus 1 in Klammern, geteilt durch irgendwas, und dem Term, den ich bekomme, wenn ich P und Q multipliziere und quadriere und dann minus 1 rechne und durch 8 und so weiter. Also gucken wir uns das an. P² mal Q² minus 1 durch 8. Erstmal ist das alles sinnvoll, da stehen überall ganze Zahlen. Minus P² minus 1/8, ganze Zahlen haben wir uns überlegt. Plus Q² minus 1/8, ganze Zahlen. Gleich, behaupte ich, ausrechnen, bla bla bla, das ist genauso wie oben, nur diesmal mit Achteln und ja, und irgendwelche Quadraten dran, aber die Rechnung ist ansonsten genauso. Das kann ich dann umschreiben und bekomme raus, dass das P² minus 1 alles geteilt durch 8. Das ist einfach der Vergleich. In anderen Worten, wenn das ja alles durch, immer noch durch 8, also das ist gleich. Die rechte Seite ist durch 8 teilbar, haben wir gerade geklärt. Also ist die linke Seite durch 8 teilbar, das ist wieder eine Differenz. Also ist wieder das eine Kongruenz zum anderen 0, 8. Und daher, das schreibe ich jetzt noch darunter, P² mal Q² minus 1/8 Kongruenz zu dem anderen Zeug. P² minus 1/8 Q² minus 1/8 Modulo 8. Und wir wollen wissen, dass da irgendwas Kongruenz Modulo 8 ist, weil wir nämlich dann auch wieder so Umformung machen. Und dann können wir ein Achtel rausziehen irgendwo und der minus 1 haben und uns das egal. Die Kongruenz ist nämlich Stern, nee, Doppelstern. Stern hatten wir schon. Und jetzt kommt wieder so eine Rechnung wie vorhin. Richtig, alle Indizes sind alle Exponenten. Okay, kann ich jetzt die Rechnung hinschreiben? So erhalten wir 2 über n ist nach Definition das Produkt, wobei i von 1 bis k läuft, über die Legendre-Symbole 2 über q, wie sie? Ja, qi. So. Jetzt kann ich für jedes dieser Symbole unsere 2 über p-Regel einsetzen, so wie wir sie umformuliert haben. Und dann steht da halt minus 1 hoch was auch immer, irgendwas Quadrat minus 1 Achtel, also q i, ich ziehe das mal direkt aus, 1 Achtel mal, und jetzt in Klammern q i Quadrat minus 1. Ich hoffe, das ist richtig. Wo haben wir die Regel umgeschrieben? Da oben steht es, genau. Qi Quadrat minus 1 Achtel. Das 1 Achtel habe ich rausgezogen. Na, und jetzt mache ich das, was ich vorhin auch gemacht habe, indem ich nämlich das Produkt jetzt da nach oben in den Exponenten ziehe. Und dann steht da, einen Zwischenschritt schreibe ich hin, minus 1 hoch 1 Achtel mal Produkt über ganz viel Gedöns. Habe ich gezählt, das heißt Fuß zum Quadrat, nehme das alles minus 1 und das ist mein Exponent, multipliziert mit einem Achtel und das ist minus 1 hoch 1 Achtel mal, jetzt setze ich wieder ein, naja, das ist die Primfaktorzerlegung von n zum Quadrat, also kommt halt n Quadrat raus. Dann habe ich 1 Achtel noch. Schnapp mal n Quadrat minus 1 und das war unser Regel. Okay, und der Witz war jedes Mal, also, ich habe angefangen zu rechnen und habe dann gesehen, was die Umformung und Exponenten ist, die man jetzt gerne machen möchte. Und ich hoffe, dass es hilfreich ist, diese Vorüberlegung zuerst zu sehen und nicht quasi gleich zu machen, während man schon mitten in der großen Rechnung ist. Für mich fand ich das hilfreich, aber man kann das auch anders darstellen. So, dann haben wir jetzt tatsächlich noch Zeit und ich kann den Satz, den wir auch noch festhalten wollen, zitierbar, noch anschreiben. Der ist dann eine Variante vom quadratischen Reziprozitätsgesetz für Jacobi-Symbole. Und auch hier habe ich mir wieder überlegt, eine schöne Übungsaufgabe zu gucken, was kann man direkt hinschreiben, einfach weil man das von Legendre-Symbol hat und wo muss man ein bisschen aufpassen. Da brauchen wir jetzt Element ungerade, natürlich die Zahlen und, das ist vielleicht stärker, als man erstmal denkt, beim Legendre-Symbol, da reicht es ja für das quadratische Reziprozitätsgesetz, dass man zwei ungerade verschiedene Primzahlen hat. Hier setze ich jetzt voraus, dass N und M Teilerfremd sind und wir werden noch sehen, warum das nötig ist. Gilt das, was man denkt? Das ist jetzt quasi eine Umformulierung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes. Man könnte das also, und in meiner Algebra-Vorlesung mache ich das auch mal so, oder vielleicht zeige ich auch beide Varianten. Ich glaube, ich habe das nicht in allen Jahren gleich gemacht. Aber man kann das quadratische Reziprozitätsgesetz so hinschreiben: p über q mal q über p gleich irgendwas. Und diese Form haben wir jetzt. Wenn ich die Jacobi-Symbole L über M und M über N multipliziere, dann kommt heraus minus 1 hoch N minus 1 halber mal N minus 1 halber. Das heißt, je nachdem, was da los ist, wechselt das Vorzeichen, wenn man umdreht, oder es wechselt eben nicht. Zeigen kann man das mit den entsprechenden Rechenregeln für Legendre-Symbole und man muss ein bisschen aufpassen, wo gibt die Voraussetzung ein. Und darüber können wir in den Übungen sprechen. Wir könnten jetzt schließen mit einem kleinen Beispiel, wo ich das alles mal drauf werfe, was wir so in Rechenregeln haben. Ist eigentlich ganz gut fürs Ende, oder? Machen wir es doch. Beispiel zum Rauswerfen. 5, da rechne ich 42 über 55. Kurz draufschauen, ist alles da, wo es sein soll. 42 ist eine ganze Zahl, 55 ist eine ungerade natürliche Zahl. Wundervoll. Dann können wir jetzt erstmal überlegen, wie zerlegen wir das in Legendre-Symbole. Na, dann würde ich hier die 55 schreiben als 5 mal 11. Das sind beides ungerade Primzahlen, das heißt, da geht alles gut. Das ist die Definition, dann steht da 42 mal 5 mal 42 über 11. Und jetzt kann ich irgendwie weitermachen. Ich habe keine irgendwas über 5 Regeln. Noch nicht. Aber ich kann ja modulo 5 hier reduzieren. Dann wird aus der 42 eine 2. 2 über 5. Dann kann ich die 2 über P-Regel benutzen zum Beispiel. Das ist da einfach ein Genre-Symbol. Ja, was mache ich mit 42 über 11? Machen Sie mal einen Vorschlag. Was würden Sie machen?
Ja, ich würde es als, also wenn wir Konkurrenz abziehen, wir können 44 abziehen, dann haben wir minus 2 über 11.
Finde ich gut.
Minus 1 über 11 mal 2 über 11.
Sehr guter Plan. Ja, mache ich. Denn, dann haben wir gleich nur noch 2 mit minus 1. Super. 2 über 5 können wir schon hinschreiben. 5 ist Konkurrenz zu 1 mal 4, also kommt 1 raus. Ah, nee, 2 über links ist ja Modulo 8. 5 ist kongruent zu minus 3 Modulo 8, also es ist ein minus 1. Ha, da wäre ich fast reingefallen. Das teile ich nochmal auf in eine minus 1 über 11 mal 2 über 11. So, jetzt mal gucken, ob ich jetzt auch nicht mitdenken kann. Die minus 1 behalte ich. Minus 1 über P-Regel, das ist jetzt Modulo 4. 11 ist kongruent zu 3 Modulo 4. Also habe ich da eine minus 1. Dann habe ich hier noch 2 bei 11 und 11 ist kongruent zu 3 modulo 8. Also habe ich hier noch mal eine minus 1. Minus 1 raus. So, so können wir es machen. So einfach zurückführen auf das Gleichgewicht, die wir so haben. Und hätte man das irgendwie schöner machen können? Weiß ich gar nicht. Ne? Man könnte jetzt irgendwie hier überlegen, man hätte auch mit einer 13 wäre man hier auf 55 gekommen, aber wäre es schöner geworden? Nö, wahrscheinlich nicht. Nö. Ich glaube, es war schon ganz gut so und irgendwie kurz. Ideen? Ja? Ah, ja, nein, ja, auch schön. Ja. Gut. Fragen? Antworten? Wünsche? Ist nächste Woche irgendein Feiertag? Nee, ich glaube, Montag ist ganz normal. Dann sehen wir uns dann. Ciao!